So, guten Morgen.
Ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, egal ob im Buchformat oder Smartphone-Format, ich traue euch nichts anderes mit eurem Smartphone zu machen, sie gerne bei Lukas 1 aufzuschlagen. Wir machen nämlich heute Morgen da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben in Lukas 1. Letzte Woche haben wir gehört, wie die Teenagerin Maria von einem Engel Gabriel Besuch bekommt. Der Engel Gabriel kommt zu Maria, völlig unerwartet taucht dieser Bote Gottes im Leben von Maria auf. Und der Engel sagt ihr, dass sie durch die Kraft des Heiligen Geistes schwanger werden wird und dass sie, Maria, Gottes Sohn zur Welt bringen wird. Was für eine Aussage. Mitten im Alltag von Maria. Und dann sagt der Engel ihr noch etwas, nämlich Folgendes. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter. Und sie ist jetzt im 6. Monat. Sie, von der man sagte, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Nach dieser Begegnung mit dem Engel, was macht Maria da? Sie geht, um nachzusehen, was Gott im Leben von Elisabeth getan hat. Es ist ja wie, als wenn der Engel ihr sagt, schau hin, was Gott bei Elisabeth getan hat, als Glaubenshilfe für dich, für das, was dir zugesagt ist. Und die Erzählung betont, dass Maria es eilig hat, zu Elisabeth zu gehen. Ich lese 39. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge in einer Stadt in Judäa. Und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und ich habe mir überlegt, wie es Maria wohl so ging, als sie unterwegs war zu ihren Verwandten. Ob sie sich unterwegs überlegt hat, wie sie ihre Geschichte erzählen soll? Wie soll ihr das jemand glauben, schwanger, aber nicht von einem Mann? Ob sie sich unterwegs manchmal gefragt hat, habe ich mir das alles nur eingebildet mit dem Engel? Ist das wirklich passiert? Wir wissen es nicht. Aber als sie bei Elisabeth ankommt, schenkt ihr Gott eine ganz große Glaubenshilfe. Nicht nur, dass sie ankommt und sieht, ja, es stimmt, Elisabeth, diese alte Frau, ist tatsächlich schwanger. Sondern auch durch die Worte, mit der Elisabeth sie begrüßt. Ich lese uns ab Vers 41. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Maria wird hier von Elisabeth mit ganz erstaunlichen Worten begrüßt. Gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Was für eine Ermutigung für Maria. Bevor sie überhaupt anfangen kann, von ihrer Schwangerschaft zu erzählen, wird diese schon durch die Worte Elisabeths bestätigt. Und dann sagt Elisabeth noch, und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Sie nennt das werdende Kind in Marias Leib ihren Herrn. Diese Erkenntnis wird ihr vom Heiligen Geist gegeben. Und so bestätigt sich in dieser Begegnung nochmals Gottes Wort an Maria, für Maria. Ich lade euch ein, dass wir einen Moment innehalten und einfach nochmal uns diese Szene anschauen, diese zwei Frauen, die einander begegnen. Zwei schwangere Frauen, die menschlich gesprochen gar nicht schwanger werden konnten. Elisabeth, weil sie unfruchtbar und zu alt war. Maria, weil sie nie mit einem Mann geschlafen hatte. Zwei Frauen, deren Leben über sich hinaus verweisen. Auf das, was Gott kann, auf das, was Gott tut. Diesem Gott, dem nichts unmöglich ist. Marias Leben verweist auf Gott und seine Größe. Und ihre Worte tun das auch. Aus ihr bricht ein Loblied hervor, das man in unzähligen Liturgien wiederfindet. und das ganz, ganz oft vertont wurde. Das sogenannte Magnifikat. Magnifikat, der Name ist Programm. Das Wort Magnifikat kommt vom lateinischen Magnificare. Es bedeutet groß machen. Im Englischen haben wir von demselben Wort das Wort magnify. Groß machen. Damit beginnt der Lobgesang der Maria. Meine Seele erhebt den Herrn. Man könnte auch übersetzen, meine Seele macht groß den Herrn. Darum geht es ihr. Als Einladung an jeden, der es hören will, schaut doch, wie groß Gott ist. Schaut doch, wer er ist, was er kann, was er tut. Das richtige Großmachen, so wird dieser Text in einem Andachtsbuch überschrieben. Und ich finde das sehr passend und sehr hilfreich als Überschrift. Das richtige Großmachen. Nicht die Probleme und die Herausforderungen großmachen, da sind wir ja oft gut drin in unseren Gedanken. Und ihnen damit unangemessen viel Macht geben. Auch nicht die eigene Schwäche groß machen und uns dann nur um uns selber drehen. Nicht das eigene Tun, die eigenen Erfolge groß machen. Noch nicht mal das eigene Erleben mit Gott, sondern Gott groß machen. Weil er groß ist auf eine Weise, wie es all diese anderen Sachen nicht sind. Dieser Lobgesang lädt uns dazu ein, das Richtige in unserem Leben groß zu machen und zu entdecken, wie viel Freiheit und Freude darin liegt. Es geht dabei nicht darum, dass Gott durch irgendetwas, was wir sagen oder tun, größer wird. Aber es geht darum, dass wir mehr und mehr von seiner Größe entdecken, benennen, wahrnehmen, glauben. Und wir haben ja im ersten Teil von diesem Gottesdienst auch durch das Lied von Finn nochmal was von der Not und Dunkelheit dieser Welt vor Augen gehabt. Wir haben es tagtäglich in den Medien. Angesichts von unserer Welt brauchen wir vielleicht mehr als je eine Schau der Größe Gottes, um dem dann auch begegnen zu können. Und so wollen wir jetzt auf die Worte von Maria hören und uns mit hineinnehmen lassen in ihr Staunen über die Größe Gottes. Ich lese die Verse 46 bis 55. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilendes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Dieses Loblied geht weit über Marias persönlichem Erleben hinaus. Hier wird ein ganz großer Horizont aufgerissen vom Handeln Gottes. Von seinem Handeln in der ganzen Geschichte dieser Welt. Sie blickt zurück auf das, was Gott zur Zeit des Alten Testamentes getan hat. Sie verweist prophetisch hin auf das, was er in Jesus tun wird. Sie spricht von dem, was in Jesus schon erfüllt ist. Aus unserer heutigen Perspektive, aber auch weit darüber hinaus auf das, was sich noch erfüllen wird. Ein ganz, ganz großer Lobgesang. Ich habe beim Vorbereiten gemerkt, hier steckt so viel drin, ich weiß gar nicht, wie ich das wirklich fassen soll. Und wie ich euch damit hineinnehmen soll. Das lässt sich nicht in schönen, zusammenfassenden Überschriften irgendwie einpacken. Und habe dann irgendwann gedacht, vielleicht ist das gut so, denn Gott ist größer. Größer, als es in unsere Schemata passt, größer, als es in eine Predigt passt, größer, als ich fassen kann. Und ich möchte euch einfach mit einigen Aussagen aus diesem Loblied, so einige Aussagen einfach rausgreifen, wie Fenster hinein in dieses Loblied. Und euch einladen, das dann für euch noch weiter zu vertiefen. Ein erstes Fenster. Vers 49, Gott, der da mächtig ist. Gott wird uns hier als Weltenherrscher vor Augen gemalt. Er erhebt und er stürzt hinab. Vers 52, er stürzt die Gewaltigen vom Thron. Die Gewaltigen in dieser Welt, sie haben viel Macht. Wir haben es täglich in den Medien vor Augen. aber Gott ist nicht einer von ihnen. Er steht ihnen gegenüber als der Mächtige, der ihre Macht begrenzt. Die Mächtigen dieser Welt kommen und gehen. Wir brauchen nur zurückzublicken in die ganze Weltgeschichte. Die Mächtigen dieser Welt kommen und gehen, aber Gott bleibt. Maria in ihrem Lobgesang greift ein Beispiel dafür aus dem Alten Testament auf. Wenn sie sagt, 51, er übt Gewalt mit seinem Arm. So wird im Alten Testament immer wieder beschrieben, wie Gott sein Volk herausgeführt hat aus der Sklaverei. Der dort regierende Pharao in Ägypten, unter denen sie Sklaven waren, wurde wie ein Gott verehrt. Er gehörte zu den ganz, ganz Mächtigen seiner Zeit. Aber Gottes Arm reichte aus, um durch große Wunder sein Volk herauszuführen aus der Sklaverei in die Freiheit. Gott, der da mächtig ist. Gott, der Mächtige, thront über die Mächtigen dieser Welt. Und er mischt sich in die Weltgeschichte ein. Dieses königliche Handeln Gottes ist für uns oft nicht greifbar, eher verborgen. Wenn wir in unsere Welt schauen, mag uns die Macht der Mächtigen erschrecken. Die Macht von Krieg und Terrorismus, der IS, Diktatoren, korrupte Manager, gierige Wirtschaftsriesen und so weiter. Aber vielleicht auch in unserem eigenen Leben haben wir den Eindruck, dass wir bestimmten Menschen ausgeliefert sind oder auch andere Mächte viel zu groß sind. Krankheit, Tod, Zweifel, Angst. Es gibt viele Mächte in dieser Welt, die uns Angst machen wollen. Dieser Lobgesang erinnert uns, es gibt einen, der da drüber steht. Der Mächtige. Gott ist größer. Jesus ist größer. Größer als alles, was uns in dieser Welt und in unserem Leben begegnen wird. Er steht drüber. Und so sind wir eingeladen, Gott mehr zuzutrauen als dem Bösen und dem Leid in unserer Welt. Gott, der da mächtig ist. Und wir werden jetzt sehen, wie diese Macht Gottes gepaart ist mit Barmherzigkeit. Damit, dass Gott die Not der Menschen zu Herzen geht und dass er helfend eingreift. Deswegen ist seine Macht so eine gute Nachricht. Sie ist gekoppelt mit Barmherzigkeit. Vers 48. Gott hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Maria staunt darüber, dass dieser Gott, dieser Weltenherrscher, dass er sie sieht. Sie, eine einfache, durchschnittliche Teenagerin. Und Maria betont, dass Gott ihre Niedrigkeit angesehen hat. Er sieht sie, obwohl sie nichts groß vorzuweisen hat. Und er sieht nicht nur sie. Maria beschreibt Gott als den, der die Niedrigen erhebt, der die Hungrigen mit Gütern füllt. Gott sieht diejenigen, die sonst oft übersehen werden, die erniedrigt werden, die bedürftig sind. Und er wendet sich ihnen in Barmherzigkeit zu. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, sehen wir, wie er das verkörpert, wie er das gelebt hat, wie er sich einzelnen Menschen zuwendet. Gerade die Außenseiter und die Bedürftigen sind in seinem Blickfeld. Da begegnet Jesus einem Hautkranken. Alle anderen gehen auf Abstand. Und Jesus geht auf ihn zu, rührt ihn an und heilt ihn. Oder da platzt eine Prostituierte mitten in ein Festessen hinein, hohe Gesellschaft, und weint zu Jesu Füßen. Und Jesus ist das nicht peinlich. Er zieht sich nicht zurück, sondern er sieht ihren Glauben und spricht ihr öffentlich Vergebung zu. Oder da ist Jesus in einer großen Menschenmenge unterwegs und bleibt stehen, weil er den verachteten Zöllner Zachäus sieht. Und er sucht die Begegnung mit ihm, eine Begegnung, die sein Leben verändern wird. Lest mal gerade das Lukas-Evangelium und achtet darauf, wie Jesus sich einzelnen Menschen zuwendet, wie er den Einzelnen wahrnimmt, gerade auch in seiner Not, gerade auch die Außenseiter, und ihnen mit Barmherzigkeit begegnet. So ist unser Gott. Wen würde Jesus heute in unserer Gesellschaft in besonderer Weise in den Blick nehmen? finde, die Frage lohnt sich zu stellen, weil es auch unseren Blick auf Menschen verändern kann. Uns etwas hineinnehmen zu lassen in den Blick Gottes. Wen würde er in besonderer Weise in den Blick nehmen? Ich musste denken an die Flüchtlinge, nicht nur eine Masse vor Gott, sondern er sieht jeden Einzelnen. Alleinerziehende Mütter. Leute, die im Studium versagt haben, jetzt nicht wissen, wie es weitergeht. Letzte Chance der Prüfung verpasst. Aber auch die einsamen, überlasteten Manager und. Gott sieht, ein Gott, der sieht, ein Gott, der auch dich und mich sieht. Denn niedrig und bedürftig, das sind wir vor Gott alle. Und sind gerade darin von Gott gesehen. Dieser große Weltenherrscher sieht auch deine Bedürftigkeit, deine Kämpfe, deine Fragen und begegnet dir darin mit Barmherzigkeit, mit ganz großer Güte, Vergebungsbereitschaft und Mitgefühl. Jesus schaut nicht verächtlich auf dich oder mich herab, sondern er kommt hinein in unsere Not, um uns darin aufzuheben. Von Gott angesehen. Was für ein Gott, der uns so im Blick hat. Vers 53. Gott lässt die Reichen leer ausgehen. Unbequeme Worte. Worte, die wir in ein Lobgesang Gottes wohl kaum reinnehmen würden. Ich habe das hier so noch nicht beten gehört. Zu Gottes Größe gehört auch, dass er nicht harmlos ist. Dass er nicht einfach unsere Lebenskonzepte absegnet, nicht einfach alles gutheißt. Und in diesem Text werden die Reichen, die Mächtigen und die Stolzen zusammengedacht. Vers 51, Gott zerstreut die hoffärtig, das heißt stolz sind, in ihres Herzens Sinn. Vers 52, Gott stößt die Gewaltigen vom Thron. Es geht hier um die Kombination vom Reichtum, Macht und Stolz. Reichtum und Macht sind nicht per se schlecht, aber sie verführen sehr leicht dazu, zu denken, man bräuchte Gott nicht. Sich selbst zu genügen. Nicht wahrzunehmen, wie bedürftig man eigentlich ist. Und dann wird das Vertrauen statt auf Gott in die eigene Stärke oder den eigenen Reichtum gesetzt. In das eigene Können, in menschliche Sicherheiten. Und davon sehen wir ganz, ganz viel in unserer Gesellschaft. Und davon entdecken wir wahrscheinlich auch einiges in unserem eigenen Leben. Hier wird das Falsche groß gemacht. Und das lässt Gott nicht stehen, sondern greift hart ein, nimmt Menschen die Illusion ihrer Selbstgröße. Er rückt die Verhältnisse wieder zurecht. Ein hartes Eingreifen, warnende Worte. Aber auch das ist ein Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes. Denn es ist ein Ruf zur Umkehr. Es ist der Ruf, seinen angemessenen Platz unter Gott einzunehmen, damit er mit seinem Heil ins Leben kommen kann. Ein Theologe kommentierte, Menschen werden gestürzt, damit sie sich von Gott erheben lassen. Leer gemacht, damit er sie mit Gütern füllen kann. Gott lässt die Reichen leer ausgehen. Ein weiteres Fenster in diesem Text, Vers 50. Gottes Barmherzigkeit währt, sie dauert an. Das ist etwas, was mich persönlich sehr bewegt hat, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe. Gott ist treu in seiner Barmherzigkeit. Jesus ist treu in seiner Barmherzigkeit. Sie währt von Geschlecht zu Geschlecht, von einer Generation zur anderen. Das heißt doch, Gott wird nicht müde, sich uns in Barmherzigkeit zuzuwenden. Er wird nicht müde, liebevoll und helfend in unser Leben einzugreifen. Wenn wir mit unserer Schuld und mit unserer Not zu ihm kommen, wird er uns immer, immer mit Barmherzigkeit begegnen. Egal, womit wir kommen. Gott ist treu in seiner Barmherzigkeit. Deswegen kann der Beter vom Psalm 23 auch sagen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Weil dieser Gott treu ist in seiner Barmherzigkeit und er mit uns geht. Gottes Barmherzigkeit wert. Und ein letztes Fenster in diesen Lobgesang. Mein Heiland. Maria sagt hier, mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Wir leben auf Weihnachten zu und in der Weihnachtsgeschichte wird Jesus immer wieder als Heiland bezeichnet. So auch in der Weihnachtsnacht die Botschaft der Engel an die Hirten auf dem Feld. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus der Herr? Jesus kommt als Heiland in diese Welt, als Retter. Das drückt schon sein Name aus. Der Name Jesus bedeutet, Gott hilft. Gott rettet. Und in Matthäus 1 lesen wir, wie ein Engel diese Namensgebung verordnet, sagt, das Kind soll Jesus heißen und als Nachsatz hinzufügt, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Rettung von Sünde. Anscheinend ist das aus Gottes Perspektive die größte Not der Menschen, die Sünde, das, was uns von Gott trennt. Und im Zentrum des Heils, das Jesus bringt, ist die Wiederherstellung einer versöhnten Beziehung mit Gott, in dem Jesus aus Sünde rettet. Und diese Beziehung mit Gott bedeutet Leben, Freiheit, Licht, Geborgenheit. Und aus ihr heraus kann und darf dann ganz vieles andere in unserem Leben, in unserer Welt heil werden. Jesus, mein Heiland. Da wird's ganz persönlich. Kannst du das sagen? Wenn nicht, mache ich dir Mut, ein paar andere Leute hier einfach zu fragen, was ihnen das bedeutet, Jesus, mein Heiland. Oder auch das Lukas-Evangelium zu lesen und zu schauen, was heißt das eigentlich? Wie wird hier Jesus beschrieben? Was heißt es, dass er Retter ist? Es lohnt sich, dem nachzugehen. Darum geht es Weihnachten. Jesus, mein Heiland. Viele von uns können das so persönlich sagen. Und euch lade ich dazu ein, diese Aussage für euer Leben nochmals zu konkretisieren. Im Blick auf eure Vergangenheit zu schauen, wie hast du schon das rettende und helfende Eingreifen Gottes erlebt? Erinnere dich daran, wie er dir Schuld vergeben hat, dir geholfen hat, dich getröstet hat, dich geheilt hat, wie er dir ganz konkret in deiner Not begegnet ist, wenn du zurückblickst auf dein Leben. Jesus, mein Heiland, in der Gegenwart, wo brauchst du heute das heilsame Eingreifen von Jesus in deinem Leben? Welche Not willst du ihm hinhalten? Für welche Situationen willst du neu entscheiden, deine Hoffnung auf Jesus zu setzen? Von ihm die entscheidende Hilfe zu erwarten. Jesus, mein Heiland, im Blick auf die Zukunft. Mit welcher Erwartung an Jesus lebst du, wenn du nach vorne schaust? Mit welcher Erwartung an Jesus lebst du? Das ist ja gar nicht so leicht mit der Erwartung an Jesus. Denn obwohl Jesus vor über 2000 Jahren in diese Welt gekommen ist, ist noch nicht alles heil. Schon heute werden unsere Sünden vergeben und dürfen wir in einer Beziehung mit Gott leben. Aber wir sind noch nicht sündlos. Schon heute erleben wir immer wieder, wie Jesus konkret hilft, wie er Veränderung und Heilung schenkt. Aber unser Leben ist noch nicht ganz heil, da ist auch viel Not. Und schon heute ist Jesus der Weltenherrscher. Und doch üben die Mächtigen dieser Welt ihre zerstörerische Macht aus. Wir leben in dieser Spannung und das macht es manchmal schwer, wenn wir überlegen, was erwarte ich denn von Jesus, wenn ich nach vorne schaue? Ich glaube, da kann uns Advent helfen. Advent heißt nicht nur zurückzublicken auf das erste Kommen von Jesus, sondern auch nach vorne zu blicken auf sein zweites Kommen. Das heißt warten auf sein zweites Kommen. Jesus wird wiederkommen und dann wird er seine Herrschaft sichtbar aufrichten. Dann wird es kein Leid, keine Tränen, keine Ungerechtigkeit, kein Tod, keine Sünde mehr geben. Das ist die Zukunft, auf die wir zugehen. Dann erfüllt sich das Heil, das in Jesus schon da ist. Und deshalb können wir im Blick auf die Zukunft unsere Hoffnung auf Jesus als unseren Heiland setzen. Denn er ist jetzt schon dabei, Heil zu schaffen. Und er wird es in unserem Leben und in unserer Welt vollenden. Jesus, mein Heiland. Ich mache euch Mut, dem nachzuspüren in eurem Leben. Was heißt das konkret für euch? im Blick auf eure Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich habe mir gestern dafür Zeit genommen, Tagebuch geschrieben und bin darüber richtig froh geworden. Jesus, mein Heiland. Ich komme zum Schluss. Magnificat. Gott groß machen. Jesus groß machen. Maria sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Der Blick auf Gott und sein Tun lässt Freude in ihr aufkommen. Wir leben in einer Jahreszeit, wo wir uns alle sehnen nach Weihnachtsfreude und gleichzeitig ahnen, dass Kerzenlicht und Gebäck dafür nicht ausreichen, so nett das ist. Hier wird uns ein Weg zur Freude aufgezeigt. Gottes Tun nachzuspüren, nicht nur in unserem eigenen Leben, sondern auch in der ganz großen Geschichte, in Jesus, auch im Leben anderer. Das Richtige groß machen, den Richtigen groß machen, das wünsche ich uns in diesen Tagen. Amen.